Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Hallo, hallo zusammen. Backstage, Boxengasse. Es ist so ein bisschen das Finale vor der Sommerpause. Zwei Rennen am Stück. Jetzt haben wir Budapest, dann kommt Spa. Sandra, Peter und ich wieder zusammen mit Kameras verbunden und in Hitzestimmung so ein bisschen, ne? Wie es immer ist in Budapest. Sandra, Peter.
Auf jeden Fall. Ich traue mich und lasse die Regenjacke zu Hause. Ich glaube, das ist angebracht bei dem Wetterbericht, bei der Vorhersage.
Ja, ich habe mittlerweile ja schon so ein Spleen entwickelt, dass ich sie immer, fast immer dabei habe, weil wenn es regnet, ich ja immer derjenige gewesen bin, der sie nicht dabei hatte. Aber ja, ich glaube, das Risiko kann man schon eingehen. Ne? Was sagt das Thermometer voraus für die nächsten Tage? Um die 40 Grad, ne?
36 bis 40, toujours. Und die Regenjacke ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn du drunter kurz trägst, weil es kann Hitzegewitter geben.
Ah, ja, guck. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ja.
Guck.
Also vielleicht auch. Also das kann schon kommen, auch fürs Rennen übrigens, ne? Auch fürs Rennen übrigens. Es kann ein ordentliches Gewitter geben und ganz viel runterregnen. Ich meine, das hatten wir natürlich auch schon öfters in Ungarn, kann ich mich auch dran erinnern, wie dann da so Sturzbäche von den Tribünendächern runtergerauscht sind. Also das gehört zu Ungarn genauso dazu wie wahnsinnige Hitze. Das ist mit das heißeste Rennen eigentlich immer. Jetzt Malaysia gibt's ja nicht mehr im Kalender. Das ist das, wo die Fahrer am meisten leiden und die Mechaniker und Ingenieure natürlich auch.
Definitiv, da wird wieder viel Trockeneis zum Einsatz kommen, Kühlwesten, Handtücher aus der Gefriertruhe, all solche Sachen. Vielleicht sollten wir uns bei uns in unserem Container auch so eine kleine Gefriertruhe reinstellen, dann können wir uns auch immer die Handtücher einfrieren und um den Hals legen.
Ich kriege das mittlerweile immer angezeigt auf Instagram. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, diese Werbung für diese Eistubes, wo man diese Eisbäder nehmen kann. Da gibt es ja mittlerweile die verschiedensten Varianten. Vom Billigformat bis hoch bis zu 10.000 Euro habe ich zumindest jetzt gesehen. Also irre, ja, so ein Ding wäre cool, wenn man sowas hätte, ne? So eine Eistonne.
Richtig, krieg das nicht.
Ja, gut, du magst ja auch lieber lauwarm zu duschen, oder?
Das gebe ich offen zu, das ist tatsächlich so. Also Wechseldusche mache ich schon, ja. Aber so ganz kalt, so wie du,
ja,
das
mache ich nicht. Ich mache das ja tatsächlich seit zwei Jahren mittlerweile. Jeden Morgen erst warm duschen, damit sich alles schön öffnet und dann eiskalt duschen, wirklich auch für einen ganzen Moment. Du bist auf jeden Fall einmal wach morgens.
Könnte ich ja mal, ich probier's.
Was ist der Vorteil?
Ich probier's aus.
Ja, mach's mal. Das machen die Fahrer natürlich auch wieder. Da bin ich mir auch sicher. Von den 20 Fahrern würde ich mal tippen, mindestens 10 werden auch so ein Eisbad dann nutzen, wenn es wirklich so heiß wird, um sich dann abzukühlen nach den Sessions, nach den Tagen. Also bei Nico Hülkenberg haben wir das ja auch gesehen schon, Kevin Magnussen auch, wo die beiden dann irgendwann mal einträchtig, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, einträchtig im
Singapur war das.
Singapur, ja, da ist ja auch mal so eine hohe Luftfeuchtigkeit vor allen Dingen, neben der Hitze. Aber die beiden haben wir da schon mal so einträchtig gesehen und ich kann mir vorstellen, dass es bei den anderen Fahrern auch in der Überzahl so sein wird, jetzt Richtung Budapest geschaut.
Ich bin mal gespannt. Macht ja Budapest, machen das ja an der Rennstrecke schon ganz lange. Da gibt's ja immer auch diese Ventilatoren, die diesen Wassernebel versprühen, wo man zwischendurch auch mal immer durchlaufen kann. Und in den letzten Jahren gab's ja da auch immer so ein, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Planschbecken im Fahrerlager, ne? Wo du dann zwischendurch auch mal den ein oder anderen Kollegen gesehen hast, der da zwischendurch auch mal die Füße reingehangen hat. Die Fahrer haben es dann natürlich komfortabler mit ihren eigenen Wannen, aber auch für uns wird da manchmal dafür gesorgt, dass wir nicht die Hitze so aushalten müssen. Diese Ventilatoren, die finde ich klasse.
Nimmst du deine Flamingo-Badeinsel mit oder was?
Auf jeden Fall.
Ja, also wird auf jeden Fall ein heißes Rennen, das ist mal Fakt. Rein so von der Strecke her ist es ja jetzt eine eher langsamere Strecke. Das gibt eigentlich nur eine richtig schnelle Kurve, das ist eine schnelle Links. Das ist, glaube ich, Kurve 4, wenn mich nicht alles täuscht. Den Berg hoch, die ein bisschen Geschwindigkeit hat. Aber ansonsten geht es ja links, rechts und das in relativ schnellen und zügigen Abständen. Mit langsameren Kurven auch, aber für die Fahrer halt dementsprechend auch anstrengend. anstrengend, weil sehr viele Schaltvorgänge und kaum Zeit irgendwie zur Erholung. Das macht Budapest so spannend und so herausfordernd für die Fahrer. Wenn man jetzt sich nur das Streckenlayout anguckt, dann müsste man sagen, dass Ferrari durchaus jetzt endlich mal wieder vorne mit rumschwimmen könnte, weil das eigentlich schon am ehesten so in Richtung Monaco geht. Und wie gut sie in Monaco waren, wissen wir, das war der Sieg von Charles Leclerc, der letzte Sieg von Ferrari, wo eigentlich dann alle auch gedacht haben, so jetzt geht der Knopf aber mal auf und das ist Herausforderer Nummer 1. War es ja dann leider nicht so aus Sicht von Ferrari.
Abgesprungen, das Knöpfchen. Wirklich auf der Überholspur gewesen, so lange, jetzt irgendwie so wirklich seit Monaco eine absolute Vollbremsung hingelegt. Jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, ob das dann jetzt so aufgeht, wie du sagst. Wäre schön, wenn Ferrari da auch wieder mit in den Kreis stoßen würde, derer, die dann auch so ein Rennen gewinnen können. Red Bull, Mercedes mittlerweile ja auch definitiv dabei. McLaren, wenn das jetzt ein Vierkampf tatsächlich mal würde in Ungarn, wäre das ja mega, ne? Nochmal eins drauf.
Das Ding ist halt auch Asphalttemperatur, Riesenthema. Dadurch, dass es so heiß ist, wird es auch auf dem Asphalt heiß. Also bin gespannt, ob wir die 50 knacken. Kann sein. Also wenn wir einen blauen Himmel haben und die Sonne komplett runterstrahlen kann, dann ist das definitiv möglich, definitiv drin. Und da muss man halt mal gucken, ja, inwieweit dann auch der Red Bull mit den Reifen pfleglich umgeht. Das war ja das große Thema. Auch in Silverstone, da war es deutlich kühler. Und der McLaren hat da natürlich Vorteile. Also rein so, was jetzt Reifenverschleiß anbelangt, schätze ich den McLaren besser ein und dann haben die auch die besten Chancen, da vorne zu sein. Warum denn nicht ein 1-2, ne? Plätze 1 und 2 für McLaren.
Ja, wäre cool, wenn es so käme, ne? Und ich meine, diese Reifenthematik, das hat man in Spielberg gesehen, das hat man in Österreich, in England gesehen, dass man da offensichtlich einen Vorteil gegenüber Red Bull hat. Max, der im ersten Stint in Silverstone Riesenprobleme hatte, was den Reifenverschleiß angeht. Warum sollte das nicht passieren, wenn wirklich dann mal alles passt, bei McLaren mal ein 1-2 einzufahren, wäre schon irgendwie schon eine coole Sache. Allein schon der Blick auf die WM-Wertung wird da helfen, dass man da mal wieder einen Schritt machen würde, auch Richtung Red Bull. Wäre cool, wenn dann wirklich mal alles auch passen würde bei McLaren.
Und es sind übrigens die weichsten Reifenmischungen. Ich habe gerade nochmal schnell nachgeguckt. Wir bekommen ja da immer von Pirelli Tage vorher eine Übersicht, mit welchen Reifen man rechnen darf am Wochenende. Also es ist der C3 als harter Reifen, der weiße dann, der C4 als Medium Gelb und der C5, das ist dann der rote, der weiche, der softe. Und das ist natürlich dann schon auch ein Ding. Also die werden, gerade was jetzt dann Abnutzung anbelangt, ans Limit kommen, wenn es so super heiß ist. Also spricht noch mehr für McLaren, was Top-Favoritenrolle anbelangt. Und wir hatten ja Sandra, da die Tage auch schon öfter drüber gesprochen. 12 Rennen, 6 Sieger, das ist Wahnsinn. Das gab es irgendwie seit 2013, glaube ich, nicht mehr. Oder 2012, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es ist schon ewig her, dass wir 6 Sieger innerhalb eines Jahres haben. Und jetzt ist ja die Saison noch gar nicht rum. Also was ist denn dann, wenn zufälligerweise Oscar Piastri noch anfängt zu gewinnen?
Ja, wunderbar, oder? Genau so muss es doch sein. Ich weiß, ehrlich gesagt kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern, ob es 2012 oder 2013 war. Ich glaube, da waren es die ersten 6 Rennen mit 6 verschiedenen Siegern. Und da haben wir
2012 war es. 2012 war es. Ne? Ich habe gerade nochmal geguckt, genau. Da waren es insgesamt 8.
Ja. Und das war damals ja schon auch so, dass du dir gedacht hast, boah, mega, was für eine super Saison. Und so macht's genau Spaß. Vor allem, wenn du so schwer auch prognostizieren kannst, wer wird es denn dann am Ende dieser Sieger? Und wenn du jetzt natürlich auch Teams dabei hast wie McLaren, wo du 2 Fahrer hast, mit denen du rechnen musst. Bei Mercedes ja genauso. Ich zähle jetzt Ferrari auch mal dazu. Das Gleiche und einzig und allein Red Bull ist es, wo du eigentlich fast, würde ich sagen, mit 99% Sicherheit sagen kannst, dass Sergio Perez da nicht mit zu nennen ist in dem Kreis derer, die gewinnen können. Jedenfalls nicht in der aktuellen Form, wie ich finde. Dann finde ich, ist das eine Wahnsinnssaison, die sich super entwickelt hat. Und wegen mir kann es auf jeden Fall definitiv so weitergehen. Wobei ich allerdings irgendwie vor allem auch auf Lando Norris gucke. Weil der jetzt ja, ne, wir haben es immer, Peter, du hast es, glaube ich, mal gesagt, die Reifeprüfung genannt für Lando Norris. Bin gespannt, wann diese Reifeprüfung bei ihm abgeschlossen ist. Sollte meiner Meinung nach eher früher als später kommen. Der Lernprozess, in dem er sich gerade befindet, bin ich gespannt, wie er da rauskommt.
Zumal jetzt eben auch noch der Großmeister wieder mit ins Geschehen eingreift, ne, mit Lewis Hamilton, der, wenn dann alles um ihn herum stimmt, auch wieder da zu sein scheint. Haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Also mit Max Verstappen, ein Meister seines Faches, dazu noch Lewis Hamilton. Wenn bei Mercedes diese aktuelle Form wirklich so Bestand hält, ne, und sage ich mal auch nebenbei die Dinge so funktionieren, wie zum Beispiel die richtige Strategie zu wählen, wie in England, was ja auch maßgeblich dazu beigetragen hat, den Sieg einzufahren, dann sind die vielleicht auch wieder so ernst zu nehmen, dass sie sogar noch Richtung Weltmeisterschaft schielen könnten. Auch wenn der Abstand der einzelnen Fahrer da natürlich sehr groß ist, aber die Saison ist noch lang. Mercedes mausert sich da in Riesenschritten. Wer hätte das gedacht? Hamilton, der offensichtlich an dann diese alte Leistungsstärke wieder anschließen kann. Also auch das könnte noch höchst spannend werden, jetzt sowieso. Ne? Ich habe jetzt nur James Allison auch gehört, der sagt nach wie vor, Lewis Hamilton ist der Beste aller Zeiten. Ich bin gespannt, ob das jetzt so ein One-Hit-Wonder war von Lewis oder ob da jetzt wirklich das ganz Große wieder auf sich warten lässt, beziehungsweise darauf folgt, auf diese Leistung, die er jetzt gebracht hat. Also da sind so viele spannende Fragen gerade, dass es ja für uns alle irgendwie mega ist, ne? Für uns, die vor Ort sind, für die Formel-1-Fans, weil so viele offene Fragen sind, die man jetzt mit Einfachheit nicht beantworten kann, so 3, 4, 5 Tage vor so einem Rennen.
Und vor allem, wenn du jetzt ja auch mal drüber nachdenkst, dass ja auch Budapest immer auch für so einen Überraschungssieger ganz gut war, ne? Also da gab es auch schon so einige, die hattest du da nicht so auf dem Zettel, auch was dann Podium und so angeht. Das kann schon nochmal echt eine gute Würze bringen dieses Wochenende. Und wenn es dann auch noch zwischendurch mal gewittert und so, würfelt das alles noch mehr durcheinander und du kannst noch weniger sagen, wer derjenige ist, der am Schluss die Nase vorne hat. Und normalerweise war das ja dann immer so das Ding, ne? So das letzte Highlight vor der Sommerpause. Dann kommt danach aber noch eins mit Belgien, was ja auch so eine ganz spezielle Strecke, ein ganz spezielles Pflaster ist, wo vor allem diese Superstars auch ihr Können ausspielen können. Also ich finde, dass wir jetzt eben vor dieser Sommerpause, ich würde fast schon sagen, zwei ja mehr oder weniger richtungsweisende Rennen vor uns haben.
Weil ihr gerade über Lewis Hamilton gesprochen habt, ne? Lewis Hamilton hat, Achtung, 8 Siege bisher in Ungarn. Also der könnte quasi das wiederholen, was er in Silverstone geschafft hat, nämlich einen 9. Sieg sich holen. Was dann also nochmal einer drauf wäre. Das hat bisher halt ja keiner geschafft, ne? Bis zum letzten Rennen, als Lewis Hamilton der Erste wurde, der auf ein und derselben Strecke 9-mal gewinnen konnte. Also das könnte er theoretisch in Ungarn auch hinbekommen. Und Peter, du hast gerade gesagt, in der Form, in der er momentan ist, traue ich das dem auch zu.
Ja,
das
definitiv.
Kann er durchaus schaffen.
Ist halt dann die Frage, ne? Inwieweit er sich dann da auch intern behaupten kann, ne? Das wird sich dann auch erstmal zeigen müssen. Ich meine, Russell hatte jetzt hier und da dann auch mal ein bisschen Pech, ob eigenes Dazutun ein Grund war oder vielleicht dann auch mal in der Strategie den Kürzeren gezogen. Also das wird ja intern dann auch echt spannend sein, ob Lewis Hamilton, ich meine, in der Qualifying-Bilanz liegt er weit hinter Russell. Ich glaube, punktemäßig sind sie jetzt mehr oder weniger wieder gleich auf, was die Formel-1-Wertung mit sich bringt. Also das wird total spannend sein und dann eben auch auf der anderen Seite bei all den Melessen, die es da gerade gibt im Red Bull-Team. Wir beleuchten das ja mehr oder weniger auch schon seit Anfang der Saison. Jetzt dieses große Thema Perez, was noch auf einmal dazukommt, was man ja auch gehört hat. Max hat sich ja sehr stark gemacht damals für eine Vertragsverlängerung von Sergio Perez. Also auch das wird dann wieder Unruhe mit sich bringen. Wer wird denn dann der Kandidat sein, der auf Perez folgt? Ist das ein Liam Lawson? Ist das doch ein Tsunoda? Bringt dann auch wieder ja eine neue Energie mit und auch neue Bewegung innerhalb des Teams. Das wird total spannend sein. Und ich glaube auch nach wie vor daran, sobald dann ein Team anfängt, auch Schwächen zu zeigen, wird das sich irgendwann auch auf den Fahrer niederschlagen. Und auch wenn Max der absolute Topmann da gerade im Feld ist, hier und da wird er auch seine Federn lassen und da bin ich gespannt, wie er auch dann damit umgeht, wenn das ganze Umfeld, das ganze Paket, was er sonst hatte, nicht mehr so perfekt ist wie in der Vergangenheit.
Ich wage jetzt mal eine Prognose und sage euch, dass Sergio Perez der Formel 1 erhalten bleiben wird, aber nach der Sommerpause in einem anderen Team fährt. Ich glaube, dass der Perez noch 2 Rennen hat bei Red Bull, dann muss er sein Cockpit abgeben, wird eins runtergestuft zu den Racing Bulls. Daniel Ricciardo fliegt raus und Liam Lawson an die Seite von Max Verstappen oder Tsunoda hoch und Liam Lawson zu den Racing Bulls, dass die Racing Bulls mit zwei frischen Fahrern in die zweite Saisonhälfte gehen.
Widerspreche ich, weil ich glaube, dass das, was Dr. Helmut Marko ja auch zuletzt in seinen Erklärungen geliefert hat, dass die Racing Bulls ein Junior-Team dann auch sein wollen, dem widersprechen würde. Aber ich würde nicht ausschließen, dass Perez dann vielleicht doch irgendwo anders noch einen Platz findet, weil Williams ist wieder auf der Suche. Und wenn Perez das Geld mitbringt, was man so hört, ja, um die 15 Millionen Euro pro Saison. Und wenn ich jetzt an der Stelle zum Beispiel auch wäre von James Fowles, Teamchef von Williams, Carlos Sainz nicht bekommt, dann würde ich eher auf Sergio Perez gehen, glaube ich.
Da war er weg, aber
ja, also, der wird sich gleich wieder einwählen, nehme ich mal an. Na, da kommt er schon wieder. Aber ich muss die Stunde nutzen. Jetzt ist er gerade. Ja, jetzt kommt er wieder. Da ist er wieder.
Du warst gerade weg, Peter. Du musst noch mal reinsetzen bei James Fowles.
Ja, ganz normal. Das ist ja wurscht. Soll er einfach deine letzten Worte haben wir nicht mehr verstanden und ab James Fowles warst du weg. Aber er ist noch nicht so ganz da. Der ist noch eingefroren, glaube ich. Oder ist er wieder da? Weiß es gar nicht. Peter?
Ich weiß es nicht. Aber nee, dann hake ich einfach mal kurz ein, solange bis der Peter sich wieder vernünftig meldet hier bei uns und nicht mehr eingefroren ist. Ich gehe auf jeden Fall mit, dass sich bei Red Bull und Racing Bulls was tun wird, weil das ist ja auch schon gelernt, das machen sie ja ganz gerne mal so, ne, dass sie da dann recht rigoros Entscheidungen treffen und das auch gerne mitten im Jahr durcheinander getauscht wird. Ich glaube aber nicht, dass sie Liam Lawson gleich in den Red Bull setzen, sondern dass sie ihn erstmal sich an die Formel 1 gewöhnen lassen in einem Racing Bull. Und ich sehe da im Moment eher, dass sie vielleicht auch nur für dieses halbe Jahr Überbrückung den Tsunoda hochziehen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Perez dann einfach weg ist.
Das kann sein. Aber ich glaube, dass halt Red Bull ihn dann schon noch zu Ende fahren lässt. Aber halt dann nicht bei Red Bull, sondern bei den Racing Bulls. Und da wiederum, jetzt ist der Peter, glaube ich, wieder da. Aber es ist immer noch etwas instabil, die Leitung. Da bin ich aber der Überzeugung, dass man ihn und sein Geld nicht zu einem anderen Team gibt, jetzt im Laufe dieser Saison, die ja noch im Gange ist, sondern dass man ihn trotzdem bei den Racing, jetzt ist er wieder da, Peter. Also wir haben noch nicht so viel besprochen. Es ging darum, wir sind bei den Racing Bulls stehen geblieben. Du hast ja gesagt, James Fowles, glaubst du, dass er ihn gerne nimmt? Wenn ich das richtig mitverstanden habe, von dem Zeitpunkt an warst du weg.
Ja, genau. Also das ist die These, ne? Hatte ich noch zu Ende gesprochen. Hab dann einen Anruf bekommen, bin aus der Leitung geflogen. Sorry dafür. Also meine These wäre dann eher, dass James Fowles, ich meine, er kennt Valtteri Bottas ja auch sehr gut, ne, aus Mercedes-Zeit, weiß vielleicht, wie er nehmen muss, könnte natürlich da auch einen sehr leistungsbezogenen Vertrag aufziehen, bei den Zweifeln, die bei Bottas ja auch gerade angebracht sind. Aber ich könnte mir vorstellen, auch Perez mit dem Paket, ne, was er mitbringt, vor allen Dingen auch finanzieller Natur, diese 15 Millionen, die da immer kolportiert werden, könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch nochmal ein Argument sind für so ein Team wie Williams. Ich weiß nicht, wie groß die Leistungsstärke noch einzuschätzen ist von Perez, ob der durch ist. Ralf zum Beispiel sieht es ja sehr kritisch. Also mal gucken. Aber wie gesagt, diese Wechselperiode ist gerade so irre und mit so vielen Irrungen und Wirrungen versehen, dass ich da denke, dass alles möglich ist. Zu den Racing Bulls, schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch noch den nächsten Nachwuchsmann reinziehen. Jetzt mal angenommen, Tsunoda würde hochrücken, dann hättest du vielleicht Liam Lawson im Team und würdest vielleicht auf einen Hadja gehen, der in der Formel 2 unterwegs ist, dass man diesen Weg dann wieder konsequenter fährt, ist ja auch ein Red Bull Junior, hier und da schon in freien Trainings auch mit unterwegs gewesen im Red Bull, wäre auch eine Möglichkeit, ne?
Klar, aber ich persönlich glaube nicht, dass sie mit zwei neuen Leuten nach der Sommerpause kommen bei Red Bull, also und Racing Bulls. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie maximal einholen und das wäre dann da Lawson. Dann müsste einer von den Arrivierten, also Ricardo oder Perez, raus. Da glaube ich eher, dass der Ricardo weniger Chancen hat, weil Perez mit seinem Geld. Und da warst du kurz weg. Glaube ich nicht, dass man den zu einem anderen Team innerhalb der Saison lässt mit den Sponsorengeldern. Da gibt's ja auch Verträge und sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so läuft, ja. weil die gehen ja auch davon aus, dass der, weißt du, am Ende liegt es vielleicht auch am Geld und dann sagst du, okay, dann fährst du bei den Racing Bulls und gut ist. Also mal gucken, es ist auf jeden Fall viel Bewegung drin in der ganzen Nummer und das gilt natürlich auch für Leute, die nicht hinterm Steuer sitzen. Adrian Newey, das ist ja auch so ein Ding, der hat ja bis September quasi in seinem Vertrag stehen, dass sein neuer Arbeitgeber noch nicht veröffentlicht wird. Das wird dann auch nach der Sommerpause passieren und da spitzen sich ja auch die Gerüchte jetzt zu, dass es dann eher doch kein Ferrari-Arbeitsplatz sein wird, sondern dann eher bei Aston Martin. Es ist ja schon irre, was da der Lawrence Stroll um sich rumscharrt, ne? Um endlich mal den Weg nach vorne zu machen.
Ja, muss er ja aber auch, wenn er dann jetzt endlich mal diese, was ist es immer, 5- oder 6-Sterne-Saison oder was
sechs
er da Sterne. Immer fordert.
6 waren es, glaube ich.
Wenn er die jetzt endlich mal...
Bei Drive to Survive geäußert, ne?
Ja, weil wenn er die jetzt endlich mal irgendwie realisieren will, dann musst du da natürlich auch ganz oben ins Regal greifen. Aber ich finde generell auch einfach total spannend, dass, was für eine Bewegung auch quasi, wie du schon sagst, hinter den Kulissen da ist, weil du kriegst ja eigentlich jeden Tag von irgendeinem Team eine Meldung, wie viele Ingenieure sie von anderen verpflichtet haben. Also im Moment ist dieses, ich sage jetzt mal, Bäumchen wechsel dich, was auch die Ingenieure angeht, fast noch kurioser, würde ich sagen, als das, was wir im Moment bei den Fahrern haben, weil da unfassbar viel Bewegung drin ist. Und James Fowles hatte ja auch groß angekündigt, dass sie viele neue Leute verpflichten. Ich habe das Gefühl, Lawrence Stroll, der zieht jetzt irgendwie so ein bisschen nach und hat da auch namhafte Menschen, die zum Team kommen. Da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn es dann Adrian Newey auch dahin zieht.
Wobei, ganz ehrlich, mit namhaft, das ist ja immer das Ding, ne? Also ich bin jetzt auch schon länger in dieser ganzen Schoße da mit dabei, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass so viele Mitarbeiternamen gedroppt und veröffentlicht wurden, die irgendwo hinwechseln. Das war früher nie der Fall. Also das wurde einfach geräuschlos hinter den Kulissen gemacht. Für mich ist das so ein bisschen so ein Leistungsprotokoll, das man dann abgibt, um zu sagen, übrigens, wir haben übrigens auch noch einen verpflichtet und übrigens, der kommt übrigens zu uns, weil das ist der und der, hat früher keinen interessiert, ja, und ehrlich gesagt, das sind auch Namen, die nur wirklich für absolute Insider bekannt sind und dementsprechend finde ich es mittlerweile schon aberwitzig, was dann da immer wieder veröffentlicht wird. Entscheidend ist, was passiert mit Adrian Newey und nochmal, da hat ja, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendjemand hat gesagt, so übrigens, der sucht sich ein Haus da in der Nähe von
Jeremy
Silverstone.
Jeremy Clarkson war es.
Ah ja, richtig, der war es hier. Da muss man sich auch natürlich, wenn man den sieht, Jeremy Clarkson, mittlerweile weiß ich jetzt auch nicht, wo er seine Fantasien dann herholt. Also so ganz taufrisch ist er jetzt auch nicht mehr, ne? Also ich habe mir, also sorgvoll habe ich ihn mir angeguckt in Silverstone. Also, weiß nicht. Er wirkt schon ein bisschen durchlebt aus.
So ein bisschen schon und ich finde es dann auch immer so ein bisschen befremdlich, wenn jemand wie er dann auch, der war ja auf dem Grid in Silverstone und dann so ungefragt raushaut, hat er ja gesagt, ne, wollt ihr eine exklusive Meldung hören? Newey sucht hier in Oxford nach einem Haus und nicht in Italien. Finde ich dann auch immer ein bisschen speziell.
Ja, Jeremy Clarkson, für die, die ihn nicht kennen, seit Jahrzehnten eine Institution im Motorsportbereich, hat mit seinen Kumpels mega Sendung gehabt über ja, wie gesagt, Jahrzehnte hinweg, wo Autos getestet wurden und dementsprechend das Ganze auch sehr amüsant dann dargestellt wurde, so ein bisschen wie Jackass mit Autos, also schon sehr, sehr lustig und sehr, sehr toll, aber weiß nicht, wirkte schon so ein bisschen wie, ich muss jetzt mal in die Schlagzeilen kommen mit meiner Idee. Wobei er natürlich gut vernetzt ist, das muss man auch sagen.
Ja, definitiv. Und ich meine, letztendlich ist es ja auch ein ganz interessanter Wink, den er da gegeben hat. Und das scheint ja ein großes Thema auch zu sein, dass die Familie, die Frau vor allen Dingen dann auch im England bevorzugen, im Vergleich jetzt zu Italien. Also schlechte Karten in dem Fall dann für Ferrari. Bei Aston Martin hat man ja auch schon ein paar Mal bei Mike Krack nachgefragt, was es damit auf sich hat. Dieses Gerücht Newey kommentiert er natürlich nicht, was ja auch klar ist. Lawrence Stroll spricht leider höchst selten. Ich weiß gar nicht, wann wir den zuletzt mal vor der Kamera hatten oder vor dem Mikrofon hatten. Ewigkeiten her, was schade ist. Aber da bin ich gespannt, was da noch kommt und inwieweit es das Team dann auch nach nach vorne bringt. Ich sag's ja immer wieder bei all diesen Großkopferten, die dann da auch unterwegs sind, mit großen Egos ausgestattet, tut dem Team dann auch Mike Krack gut, der das alles sehr gut moderiert, der seine Farben, finde ich, nach außen sehr gut vertritt, transparent ist, aber auch die Fahrer dann verteidigt in dem Maße, wie es angebracht ist. Also das macht er schon gut und die Aufgabe ist nicht einfach, ne? Auch diese Fahrerpaarung. Fernando Alonso, der nachlässt, deutlich nachlässt, warum auch immer. Das sieht man allein im Vergleich mit Lance Stroll, ne, der sonst nichts auf die Kette kriegt und ihn auf einmal jetzt, glaube ich, in 5 Qualifyings, mindestens auf jeden Fall in 4, geschlagen hat in dieser Saison. Da war er im letzten Jahr meilenweit von entfernt und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er den ganz großen Schritt nach vorne gemacht hat, sondern dass es eher daran liegt, auch dass Alonso so ein bisschen auch die Lust verliert, vielleicht auch das Leistungsvermögen verliert. Also die Tendenz, was Aston Martin angeht, nicht gerade gut. Und wie gesagt, ich finde, dass sie da jemanden haben, der die Wogen ein wenig glättet nach außen. Und ich glaube, dass die Aufgabe nicht zu unterschätzen ist und vor allen Dingen auch nicht hoch genug anzurechnen ist.
Ja, was Mike Krack macht auf jeden Fall. Und bei Newey kommt ja noch dazu, dass der eher noch so auf Teilzeit aus ist, also so beratend und nicht unbedingt jetzt von Montag bis Freitag ins Büro will, sondern mal reinguckt und dann ein bisschen Homeoffice macht und da mal ein bisschen was dazu sagt und dann ist aber auch vielleicht mal 1 oder 2 Wochen gar nicht da. Dementsprechend brauchst du da wahrscheinlich da auch viele um ihn herum, die dann das Tagesgeschäft machen und sich ums Tagesgeschäft kümmern. Also da ist natürlich dann auch noch, wenn es eine räumliche Trennung gibt mit England und Italien, das dann teilweise auch vielleicht schwieriger. Weiß ich nicht, aber kann ich mir durchaus vorstellen. So mit Spontanität ist es dann schwierig.
Aber überleg mal, ne, auch bei Aston Martin. Ich finde, dass die echt ein Riesenthema haben, was die Fahrerpaarung angeht, ne? Wenn wir über diese Top-Fahrerpaarung reden, die es teilweise gibt in der Formel 1, wenn du jetzt auch mal allein die Perspektive dir anguckst, bei denen Fernando Alonso noch irgendwie so mit dabei. Ich erinnere mich noch gut an dieses Interview, was Ottmar Schaffner mal gegeben hat, der gesagt hat, irgendwann ab 40 fällt das Niveau dann ja irgendwann auf, was Fähigkeiten angeht. Und das merkt man ja auch selbst, ne, dass man irgendwann auf einmal eine Lesebrille braucht und so weiter und so weiter. Also diese ganz normalen Alterserscheinungen, die treten ja bei Topsport dann auch irgendwann auf. Und deswegen finde ich, ist das irgendwo ja auch risikobehaftet, was jetzt allein die Personalie Fernando Alonso angeht, darauf zu bauen. Und dann haben sie jemanden dahinter, der ja auch kein Sieger für die Zukunft, ne? Wenn du da andere Teams siehst mit einem Piastri oder keine Ahnung, bei Red Bull Verstappen, der noch jung ist, Mercedes, George Russell, egal welches Team du da nimmst, ja, finde ich bei den Top-Teams, dass das alles gut aussieht. Ferrari mit Charles Leclerc, mit Hamilton, dann ein Altmeister, der aber auch noch ein paar Jahre dann wahrscheinlich vor sich hat. Also da ist Aston Martin wirklich gerade in keiner Situation, wo man jetzt sagt, das verdient das Prädikat 6 Sterne.
Ja, vor allem frage ich mich da halt jetzt, ob sie im Moment einfach den Zeitpunkt verpassen, weil klar, jetzt im Moment ist der Fahrermarkt halt sehr, sehr in Bewegung und das bedeutet aber auch ab nächstem Jahr sind halt auch wieder einige sehr gute Fahrer längerfristig an andere Teams gebunden und möglicherweise hat man da jetzt eine Chance verpasst, sich eben auch mittelfristig für die Zukunft ein bisschen anders aufzustellen, indem man im Prinzip an beiden festhält, weil ihr wisst ja, wie es ist, ne? Im nächsten Jahr wirst du dann nicht mehr so viele Fahrer auf dem Markt haben, die du dann verpflichten kannst für 2026. Das könnte schwierig werden für Aston Martin.
Du musst halt auch Fahrer aufbauen, ne? Das ist ja das, was entscheidend ist. Also du musst, wie Beispiel Charles Leclerc, Ferrari Junior, was hat man gemacht? Man setzt den erstmal zu Sauber rein. Dann sieht man, okay, der funktioniert, dann setzen wir ihn zu uns rein, an die Seite von Sebastian Vettel, der entwickelt sich, wird gut, wow, Topfahrer. War auch zu sehen schon in den unteren Kategorien, das ist natürlich richtig, aber man fördert ihn und baut ihn auf. Ja, Beispiel Oscar Piastri, ähnliche Nummer, setzen wir rein, gucken wir mal, wie er beim Lando funktioniert, mega Ding, wir nehmen den weg von Alpine und setzen uns dafür ein, dass wir ihn aufbauen können, funktioniert. Weitere Beispiele gibt's auch, George Russell, kannst du auch so sehen, ja, in den Kategorien gut dabei gewesen, Mercedes hat die Hand drauf, sagt, okay, ab zu Williams, reife ein wenig, mein Freund, und dann kommst du zu uns und bist ein Topfahrer. Und das hat halt Aston Martin, die Möglichkeiten hätte Aston Martin theoretisch auch, aber machen sie nicht, weil der eine ist blockiert, der eine sitzt durch den Sohnemann, der nicht motiviert ist. Ja, das kommt dazu. Also zumindest hat man den Eindruck. Und das andere ist halt ein Altstar, der auch, sag mal, charakterlich ja jetzt kein mega Teamplayer ist. Wenn es läuft, ist der super. Ja, das ist, hat die Vergangenheit ja des Häufigeren und Öfteren schon bewiesen, im vergangenen Jahr zum Beispiel. Wenn es nicht läuft, kann der dir ein Team kaputt machen. Und das waren, gibt's auch Beispiele. Das ist ja jetzt nicht einfach nur so dahergesagt. Und das ist das Problem, dass man da keine Vision hat, aus verschiedenen Gründen, um nachhaltig darauf aufzubauen. Und da hilft es auch nichts, wenn du am Mechaniker- und Ingenieursposten ganz viele neue Leute holst. Am Ende brauchst du Leute, die das Auto fahren.
Und schnell fahren.
Ja, ist ja so. Ja, ist ja so, ja. Und ich glaube, das ist das, was ihnen auf die Füße fällt. Aber Peter, das hat ja Ralf, ich weiß gar nicht, wann er das, wie oft er das sagt, gebetsmühlenartig. Ich glaube, letztes Jahr, vor zwei Jahren, immer wieder kommt er ja damit ums Eck und hat er ja nicht Unrecht. Die Paarung Vettel und Stroll war ja ähnlich, ne? Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass das da großartig funktioniert hat dann, unterm Strich. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Alonso auf Vettel-Niveau unterwegs ist, aber die letzten 3, 4, 5 Rennen wirkt's fast so.
Ja, definitiv. Da bin ich gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ne? Und nochmal, ne? Wenn man eine 6-Sterne-Saison fordert, dann braucht man auch ein Top-Fahrerteam und das haben sie nicht. Also bis vor kurzem hätte ich gesagt, 50% haben sie es mit Alonso. Aber Stroll gehört da sicherlich nicht dazu. Und jetzt bei Alonso die letzte Entwicklung stimmt einen da sehr nachdenklich. Der wird im Juli wird er 43. Ja, also das sehe ich schon sehr, sehr kritisch. Also da sind auch viele Fragezeichen dahinter.
Ja, die bauen halt auf Honda dann, ne? Und deren Nachwuchsprogramm, was dann ab 2026 greift für Aston Martin. Tsunoda ist dann mit Sicherheit ein Kandidat, wenn er es bei Red Bull dann nicht schaffen sollte. Aber klar, Honda hat natürlich ein paar gute Nachwuchskräfte, die du dann da einsetzen kannst und dich dann da vielleicht bedienst. Aber das ist jetzt ein Vorgriff. Aber irgendwann wird es kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja gut, aber da braucht es dann aber trotzdem irgendwann auch mal die Bereitschaft, ich sage jetzt mal in der speziell einen Personalie, wenn wir über den Sohn reden, braucht es halt auch die Bereitschaft zu sagen, man kittet oder man kippt diese Bande. Ja? Und diese Bereitschaft war bisher ja irgendwie nie da. Und da zweifle ich ehrlich gesagt daran, ob diese Bereitschaft auch weiterhin da sein oder ob es diese Bereitschaft jemals gibt, zu sagen, okay, da müssen wir uns vielleicht auch mal verabschieden.
Ja. Ich meine, das hängt natürlich dann auch ab vom Druck der weiteren Sponsoren, die man da am Auto hat. Ne? Das ist natürlich auch so ein Thema, aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, freuen wir uns also auf Budapest, auf Ungarn. Es wird heiß auf jeden Fall und dementsprechend wird es mit Sicherheit auch wieder ein super spannendes Rennen, wie es das letzte auch schon war in Silverstone. Eine klare Favoritengeschichte, habt ihr ja mitbekommen, ist ganz schwer auszumachen. Einige, die die Möglichkeit haben, dort das Rennen zu gewinnen, und das kann uns ja nur als Zuschauer nur so recht sein, dass das so weitergeht. Wir werden es weiter verfolgen, was passiert, auch abseits der Rennstrecke. Und dann gibt's das dann geballt und komprimiert natürlich bei der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse dann am Dienstag nach dem Ungarn Grand Prix ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Euch eine schöne Zeit und ja, bis zum Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Sonnencreme einpacken.
Ja, und vielleicht die Regenjacke. Ciao, ciao.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.